Herr, sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum kommen Sie in die Kirche? Und warum hören Sie irgendwann auf, in die Kirche zu kommen? Sie kommen aus Gewohnheit, sehr gut. Ohne Gewohnheiten kein Glaubensleben. Wer nur dann in die Kirche geht, wenn er Lust hat, zweimal im Jahr, der wird nie ein echter Christ. Denn Christsein muss man lernen. Zum Lernen gehört das Üben, und Üben hat zu tun mit Gewohnheiten. Schlimm wird es erst, wenn es eine stumpfe Gewohnheit wird, wenn es stecken bleibt. Viele kommen in die Kirche, weil sie hier Geborgenheit spüren, eine Gemeinschaft. Die bunte Gemeinschaft der Weltkirche, ich fürchte, der Gedanke an die Christen in Amerika bedeutet hier den wenigsten etwas. Das ist schade, ist aber so. Viel wichtiger ist ihnen, scheint mir, die Gemeinschaft mit denen, die vor uns hier waren. Wer in die Kirche kommt, spürt die Gemeinschaft mit denen, die vor ihm hier gebetet haben. Den Eltern, den Großeltern, den Urgroßeltern und so fort durch die Jahrhunderte. Das ist auch eine Gemeinschaft. Es gibt schließlich noch einen Grund, weshalb die Menschen in die Kirche kommen. Weil sie hier den großen Fragen begegnen. Das sind die Fragen, die jeden Menschen umtreiben. Manche denken oft darüber nach, andere nur, wenn sie sich zugetrunken haben und still am Küchentisch sitzen und sich fragen, was soll ich hier eigentlich? Oder wie ist das jetzt mit Mann und Frau? Oder was kommt nach dem Tod? Was ist wirklich wichtig? Solche Fragen. Die Menschen kommen in die Kirche, weil sie da Geschichten hören, die von diesen Fragen handeln. Schöne, traurige, fremdartige, spannende, tröstliche Geschichten. Und manchmal findet man eine Antwort. Geschichten. Ich glaube, das ist unendlich wichtig für die Kirche. Warum schauen sich die Leute alte Schlösser an, aber keine Sparkassen? Oder kennen Sie einen fremden Verkehrsverein, der damit wirbt, besuchen Sie unsere schöne Sparkasse? Weil Sparkassen keine Geschichten erzählen. Manche Leben erzählen etwas, manche andere machen nur Worte. Jeder Soldat, und wir wissen alle, die gibt es jetzt wieder. Familienväter, die ihre Familien nicht begleiten können, weil sie plötzlich Soldat sein müssen. Jeder Soldat erzählt eine große Geschichte, die beginnt im Morgengrauen am Tag der Schlacht, die der Krieger vielleicht nicht überleben wird. Aber welche Geschichte erzählt bitte eine Influencerin? Ich habe nice Schuhe gekauft. Welche Geschichte erzählt ein Coach? Weiß das jemand? Es gibt tausend Geschichten von einem König und einer Königin, aber keine einzige von einem Ministerpräsidenten. Jedes gute Bild, jeder Popsong, jedes Fußballmatch erzählt eine große Geschichte. Und deswegen sind die Leute dabei. Deswegen sind die Leute gespannt und glücklich und begeistert und zehren ihr ganzes Leben lang von einem Superkonzert oder einem Superfußballspiel. Aber wo sind die Geschichten und die großen Fragen in der Kirche? Mir scheint manchmal, die Priester haben sie vergessen oder trauen sich nicht mehr. Erzählen die Priester noch von Geburt und Tod, von der größten Geschichte überhaupt? Von Erlösung, also von dem, wonach wir uns sehnen? Erzählen sie von Mann und Frau oder vom Heiligen? Früher gingen die Priester in die Messe wie in einen Kampf. Jetzt gehen sie, scheint mir oft, und überlegen, was könnten wir denn diesmal anders machen? Millionen von jungen Männern hören die Geschichte, die ihnen der Rapper mit seinen goldenen Ketten und der Rolex und den vier Busenfrauen erzählt. In der Kirche würde ihnen die Pastoralassistentin vom Regenbogen erzählen. Die Jungs kommen aber nicht. Und ihnen geht jetzt vielleicht auf, dass da ein Problem ist. Ein Flüchtling erzählt die Geschichte der Heiligen Familie neu. Aber welche Geschichte erzählt ein Papst, der schon wieder fordert oder mahnt oder irgendeinen Tag ausruft, Tag des Kompliments oder der Medien, was weiß ich. Die Leute zeppen weiter. Die Menschen hören auf, in die Kirche zu kommen. Wir hungern nach Geschichten, die uns trösten und stärken und uns die Angst vor den großen Fragen nehmen. Aber die Kirche lässt uns damit allein, das Kino nicht. Da stimmt doch etwas nicht mehr. Eine dieser großen Fragen ist die nach Gott. Auf allen Erdteilen. Seit Tausenden von Jahren stellen sich die Menschen diese Frage: Was ist das, Gott? Die drei Texte dieses Sonntags erzählen von Gott, aber von welchem? Überlegen Sie gut, welcher Gott begegnet Ihnen an diesem Sonntag? Zuerst ein Gott, der etwas will, der verrücktes Zeug will. Denn sehen Sie, Abraham war bestimmt ein anständiger Mann, gläubig, hat es zu was gebracht, betete, hatte Familie, alles gut. Eines Tages will Gott etwas von ihm. Zieh fort aus deinem Land. Zieh fort aus deiner Heimat. Und warum? Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ein stilles, privates Männerleben wird aufgesprengt und in die Weltgeschichte gestellt. Gott kann das. Es kann der Tag kommen, an dem uns etwas Schweres zugemutet wird. Etwas, das kaum auszuhalten ist, das aber richtig ist. Das gut ist, nicht falsch. Die Freundinnen sagen ihnen, spür einfach, ob es dir gut tut, und meinen, wenn dir etwas kein Vergnügen macht, lass es. Übersetzt bedeutet das, mein Glück, mein Wohlbehagen ist der Maßstab. Aber stimmt das? Wo ist die Mitte? Große Frage. Bin ich die Mitte oder ist die Mitte Gott? In der zweiten Lesung heißt es, er hat uns gerettet. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus Gnade. Grob gesagt, was wir leisten, zählt vor Gott nicht. Gefällt Ihnen das? Seien Sie ehrlich, ich bin es auch. Wir hätten lieber einen Gott, dem man sagen kann, ich mache eine Wallfahrt nach Lourdes, wenn du mir ein heiles Knie gibst. Hier aber treffen wir einen Gott, der keine Geschäfte macht, der einfach schenkt, der so anders ist als unsere Welt von Leistung und Gegenleistung. Halten Sie es aus, große Frage, vor Gott keine einzige Leistung anbringen zu können? Können Sie sich beschenken lassen? Kinder können das. Das Evangelium schließlich zeigt uns einen Gott, der verschwindet im Licht. So viel Licht plötzlich, dass die Apostel Jesus nicht mehr erkennen. So viel Helligkeit und Glanz, dass diese Männer nichts mehr kapieren. In diesem Moment lernen sie, dass wir Gott nicht verstehen können, wie man ein Ding versteht. Etwas verstehen heißt doch es durchschauen. Wie soll das mit Gott gehen? Oder will einer aufstehen und sagen, ich habe Gott durchschaut. Hallo? Was sollen wir mit so einem Gott? Was sollen wir mit einem Gott, der nicht jedes Gebet erhört, den man nicht immer spüren und fühlen kann? Was sollen wir mit einem Gott, der das, was wir von ihm und vom Leben wissen, eines Tages zertrümmert? Sehen Sie, liebe Schwestern und Brüder, in Esselbach, als ich ein Bub war, da war das mit Gott wie auf einem Acker stehen, die Erde fest unter den Füßen, übersichtlich, sicher. Und heute am Ende meines Lebens tanze ich auf einer Nadelspitze und weiß, das wird mir von Tag zu Tag klarer und weiß nur noch eines. Gott ist immer da und er will uns gut. Das genügt eigentlich. Gott ist immer da. Und er will uns gut. Amen.